geblieben in Lukas 6 bis Vers 38 sind wir gekommen. Stell dir vor, du bist am Sägen, sagen wir mit einer Stichsäge oder einer Motorsäge oder so, und dir fällt ein Sägespan ins Auge. Es geht so richtig ins Auge und du musst zum Augenarzt gehen, das muss operiert werden. Und du wirst empfangen hier von den Damen im Badezimmer und sagen, nehmen Sie noch ein bisschen Platz. Und du wartest, bis du dran bist, und dann wirst du aufgerufen, der Nächste bitte. Und du kommst zu dem Arzt in das Zimmer und der Augenarzt sieht folgendermaßen aus. Sagt, willkommen, wo können wir denn operieren? Wie würdet ihr euch fühlen? Wie bereit, wie willig wärt ihr denn, euch von diesem Augenarzt operieren zu lassen? Ich glaube, ich würde weglaufen. Der kann ja selber nicht sehen. Und ich glaube, dieses Bild hat sehr viel mit unserem Leben zu tun, mit unserem geistigen Leben. Jesus hat zu uns hier in Lukas 6 über Jüngerschaft gesprochen. Über das, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, über die Frucht eines Jüngers. Und die Frucht eines Jüngers ist, dass wir übernatürlich lieben. Dass wir lieben, dass wir Gutes tun, dass wir freigebig sind, dass wir barmherzig sind. Das letzte Mal im Vers 36 hat er uns gesagt, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, der Vater im Himmel. Unser himmlischer Vater ist so barmherzig. Kennt die Geschichte, als Mose sich nach mehr von Gott ausgestreckt hat und zu Gott gesagt hat, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat gesagt, das kannst du nicht wirklich ertragen. Aber ich gebe dir so viel, wie du jetzt empfangen kannst. Ich werde meinen Namen vor dir ausrufen, meinen Charakter. Und er geht an Mose vorüber und er rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Gott ist nicht naiv, Gott ist nicht gleichgültig, Gott lässt sich nicht veräppeln von uns, aber er ist barmherzig und er ist liebevoll und er ist treu, er ist gnädig. Es ist für uns schwer vorstellbar, schwer zu ergreifen manchmal, wie wohlgesonnen Gott uns ist. Und der Herr sagt uns, seid nun barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich lese die Verse, die wir letztes Mal durchgenommen haben, nochmal vor. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los oder vergebt, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes und gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wir werden das ernten, was wir sehen. Und jetzt in diesem Kontext gibt Jesus uns einige Bilder, Wortbilder, Gleichnisse. Und ich liebe das, die sind so eindrücklich. Und er beginnt mit einer Frage im Vers 39. Er sagt ein Gleichnis zu ihnen, er beginnt mit einer Frage, kann etwa ein Blinder einen Blinden leiden? Was denkt ihr, kann ein Blinder einen Blinden leiden? Nein? Kann ein Blinder einen Blinden leiden? Ja!
Da hat er aber Worte, ne?
Ein Blinder kann einen Blinden leiden und wir sehen das überall, das passiert ständig. Das Blinde leiden. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und es gibt unendlich viele religiöse Lehrer oder Meditationstrainer oder Gurus oder wie immer sich die nennen, die kennen den Weg und die Wahrheit und das Leben nicht. Oder sie lehnen Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben ab. Die sind geistig blind und getäuscht und verführt, aber beanspruchen trotzdem, geistige Leidenschaft auszuüben. Und Menschen folgen denen zu Scharen nach. Blinde leiden die Blinden. Passiert ständig. Es gibt Menschen in hohen kirchlichen Positionen, die offensichtlich geistige Leidenschaft für sich beanspruchen, aber die gegen Gottes Wort lehren. Gegen die Wahrheit, gegen Jesus, gegen das, was er gelehrt hat. Und nicht nur in liberalen Kreisen. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitverfolgt, diese Kontroversen um das Christiwell, diesen großen Teenager-Kongress in Bremen. Da gab es Workshops zum Thema Homosexualität, war angesetzt, dass Gott wirklich Menschen verändern kann, die homosexuell empfinden und befreien kann. Das passiert. Und da gab es einen Abgeordneten der Grünen, der das nicht wahrhaben wollte. Na, es gibt wenige Menschen, die weniger tolerant sind als homosexuelle Aktivisten. Ne? Bei denen darfst du keine andere Meinung haben. Und die haben das abgeschossen. Und dann gab es noch so Workshops zum Thema Abtreibung oder wahre Liebe wartet bis zur Ehe. Und da wurde drauf eingeschossen. Und ich war sehr verwundert, einigermaßen erstaunt zu lesen, dass der Sprecher des Christiwells in einem Interview einer Zeitung gesagt hat, dass die Bibel nichts über Sex vor der Ehe sagt. Hat mich erstaunt. Frag mich, ob der die Bibel je gelesen hat. Könnt im Alten Testament anfangen und sehen, dass Gott schon immer einen Unterschied gemacht hat und gesagt hat, hey, in der Ehe ist es heil und rein und gut und außerhalb ist es nicht richtig. Und wurde auch dementsprechend geahndet. Ich meine, in der Sprache des Alten Testaments, das Wort Unzucht, Hurerei, du warst entweder eine Jungfrau oder eine Hure. So krass hat Gott es ausgedrückt. Und dasselbe gilt für Männer natürlich auch. Und dann natürlich im Neuen Testament spricht ganz klar darüber. Aber da stellt sich dieser Sprecher dieses evangelikalen Events hin und sagt, Gott sagt da nichts drüber. Und ich persönlich glaube nicht, dass er die Bibel nicht gelesen hat. Das denke ich sehr wohl. Aber ich denke, dass er in seinen öffentlichen Aussagen mehr von Menschenfurcht als von Gottesfurcht getrieben war. Dass er blind war in dem Moment durch Menschenfurcht. Sich nicht getraut hat, zu Gottes klaren Aussagen zu stehen, hier im Interview mit einem Journalisten irgendeiner Zeitung. Und ich fand das sehr traurig eigentlich, weil viele Jugendliche da verunsichert werden und fehlgeleitet werden durch solche Aussagen. Also wir müssen aufpassen. Ja, es ist möglich, dass Blinde die Blinden leiden. Aber was ist das Resultat davon? Und Jesus sagt uns das hier. Kann ein Blinder einen Blinden leiden? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Und die Antwort ist offensichtlich ja, ist eine rhetorische Frage. Also die Blinden können die Blinden leiden, aber dann werden sie gemeinsam ins Loch fallen. Wir müssen aufpassen, von wem wir uns leiden lassen. Wem oder was folgst du nach? Auf wen hörst du? Gott sagt uns, prüft alles. Und wir haben den Maßstab hier. Maßstab ist die Bibel, ist Gottes Wort. Prüft alles. Prüft mich, Leute. Nehmt nicht einfach, was ich sage. Prüft es an Gottes Wort. Prüft alles. Vers 40 sagt Jesus weiter, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Also ein Jünger, ein Lehrling. Ein Lehrling lernt nur so viel, wie sein Lehrer ihm beibringt. Und er wird nur so gut sein, wie sein Lehrer ist. Also wer ist dein Lehrer? Von wem lässt du dein Leben beeinflussen? Wer ist dein Vorbild? Madonna oder Robbie Williams? Oder dieser Prediger mit dem großen Namen und dem fetten Auto? Oder dieser coole Typ aus deiner Schulklasse? Wer ist dein Lehrer? Wer ist dein Vorbild? Ich sage euch, wer der beste Lehrer ist. Wir kennen ihn, Jesus. Er ist der beste Lehrer. Ihr werdet keinen besseren finden. Also bleibt nah bei ihm. Bleibt nah an ihm, an seinem Wort hier, seinem Vorbild. Und dann beurteilt alle menschlichen Lehrer an diesem Maßstab, an Jesus. Es gibt viele Blinde, die geistige Leidenschaft beanspruchen. Und oftmals ist ihnen das nicht einmal selber bewusst, dass sie blind sind. Sünde macht blind, verblendet uns. Kennen wir aus eigener Erfahrung, oder? Die blinden Flecken in unserem eigenen Leben. Aber da können wir dann nicht leiden. Oder zumindest nicht in die richtige Richtung leiden. Und ich verrate euch noch ein Geheimnis. Jeder von uns, jeder von euch ist ein Lehrer. Jeder von euch ist ein Leiter. Jeder von euch ist ein Vorbild. Entweder ein gutes oder ein schlechtes. Aber jeder Mensch ist ein Vorbild. Und ihr nennt euch Christen, Nachfolger von Jesus. Und die Menschen beobachten euch. Menschen beobachten euch, um herauszufinden, was es denn bedeutet, Christ zu sein. Was für ein Lehrer bist du? Wie viel von Jesus sehen die Menschen, wenn sie dich beobachten? Wie viel von Jesus sehen die Menschen in deinem Leben? Sehen sie den Weg und die Wahrheit und das Leben oder sehen sie mehr den Holzweg und die Halbwahrheit und faulen Kompromiss? Leute, euer Leben ist die einzige Bibel, die viele Menschen lesen werden. Und euer Leben spricht lauter als eure Worte übrigens. Gilt für mich auch. Gilt für uns alle. Ihr seid Botschafter Jesu. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wenn ihr euch diesen Abschnitt hier durchlest, habt ihr euch jemals auch gefragt, warum Jesus in diesem Kontext plötzlich über Leiterschaft spricht? Es ist mir so aufgefallen, dass ich das da durchgelesen habe. Jesus sagt, seid barmherzig, richtet nicht, vergebt nicht, gebt. Kann ein Blinder einen Blinden leiten? Hä? Und dann kommt er wieder auf das Thema richten und urteilen und beurteilen zurück. Aber wenn ich das so durchlese für mich, mir kommt es erstmal so wie ein Themenbruch vor. Ne? Jesus sagt, lieb, bla bla bla, und dann sagt er plötzlich, kann ein Blinder einen Blinden leiden? Und als Jesus gesprochen hat, ist dieser Zwischensatz nicht da, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Nee, er hat einfach weitergeredet. Für mich ist es fast so wie so ein Bruch. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Zumindest den Männern, ne? Den Frauen, für die ist das normal, die kommunizieren ständig so. Hier ein bisschen, hupf, hier und dann wieder zurück. Aber warum spricht Jesus hier mitten in einer Ansprache über Richten und Vergeben und Verurteilen und Beurteilen über blinde Leiter? Na genau deswegen, weil wir Leiter sind. Wir sind Lehrer. Wir sind lebendige Bibeln. Wir sind Bilder für unseren Vater oder sollen das zumindest sein. Und besonders wenn wir anfangen, andere Menschen zu korrigieren, dann nehmen wir ganz sicher eine Leiterposition ein. Dann üben wir Leiterschaft aus. Und deswegen sagt uns Jesus, ist es so wichtig, dass wir so sind wie unser Vater. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht. Verurteilt nicht. Und wir haben letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, was Jesus damit meint. Er sagt hier nicht, seid naiv, steckt den Kopf in den Sand, beurteilt nichts, weist nie jemanden zurecht oder korrigiert niemanden. Jesus wird gleich hier im Kontext über Beurteilen und Beobachten von Frucht im Leben eines Menschen sprechen. Jesus sagt hier nicht, wir müssen tolerant sein, wir müssen alles akzeptieren. Im Timotheus schreibt er, ermahne, überführe, weise zurecht. Also offensichtlich meint Jesus, nicht okay, seid naiv, steckt den Kopf in den Sand, alles egal. Aber er sagt, richtet nicht, verurteilt nicht. Und das ist parallel, wenn er das liest. Wir sollen nicht verurteilen. Er spricht hier von diesem schnellen Verurteilen. Wir sind oft so schnell, oder? Diesem schnellen, stolzen, abwertenden, heuchlerischen, selbstgerechten, unbarmherzigen Richten, das unser Fleisch so gerne macht. Oder wir sind so schnell dabei, zu verurteilen. Oh, dieser Christiwell-Typ hier, das ist sicher kein guter Christ. Der lebt wahrscheinlich selber in Sünde, dass der sowas sagt. Wir sagen das oft so schnell, ne? Sind so schnell. Du Sünder. Oder du bist kein Christ. Ich kenne dich zwar erst 5 Minuten, aber du bist sicher kein Christ. Gehst in die falsche Kirche oder was immer. Oder du bist verloren. So dieses Hochmütige von oben herab. Du bist so schlecht und ich bin gut. Oder zumindest bin ich besser als du. Diese Einstellung ist das Problem. Und ist euch das schon mal aufgefallen, dass der Schweißgeruch von anderen viel schlimmer ist als dein eigener? Oder? Also, so im Leben, in Gemeinschaft mit 200 anderen Leuten auf dem Camp, man lernt ja einiges. Oder ist euch schon mal aufgefallen, wenn wer andere auf die Toilette geht, dass es viel übler riecht, als wenn du das Geschäft selber verrichtest? Ich möchte zu grafisch werden, aber ist so, oder? Wenn du dein eigenes Geschäft machst, ah ja, okay. Aber dann, Mann, wenn gerade wer vor dir war und du gehst hier rein und du fällst halt um, Mann, die Leute stinken, ey. Und genauso ist es geistlich. Dieselben Sünden schauen beim anderen viel schlimmer aus als in meinem eigenen Leben. Ich glaube, wir haben von Natur aus wirklich eine Sehstörung. Wir haben eine verzerrte Wahrnehmung. Und die geht genau in die falsche Richtung eigentlich. Weil Jesus uns sagt, wir sollen uns selbst beurteilen, bevor wir andere beurteilen. Und wir sollen eigentlich hart sein zu uns selbst und barmherzig mit anderen. Und wir machen es genau umgekehrt. Wir schauen über unsere eigenen Sünden locker hinweg und sind sehr schnell, die anderen zu richten. Und das ist das Problem, was Jesus hier anspricht. Eine verzerrte Wahrnehmung. Jesus hat es in einem Gleichnis illustriert. Ihr könnt mal was sein, weiterblättern zu Lukas 18. So eine weitere Geschichte, die Jesus erzählt. Lukas 18, Vers 9. Wir können miteinander lesen. Wer keine Bibel hat, dann machen wir eine Lesershow. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen für nichts achteten, dieses Gleichnis. 2 Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, das waren die angesehensten, die heiligen Menschen damals, die von allen geachtet wurden, und der andere ein Zöllner. Zöllner waren die sprichwörtlich für Sünder waren. Ein Zöllner ist gleich Sünder, mit denen wollen die Leute nichts zu tun haben. Schon gar nicht die selbstgerechten Pharisäer. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Der Stinker. Ich faste 2 Mal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ich bin so heilig. Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dieser Pharisäer hat eine völlig verzerrte Wahrnehmung, oder? Selbstgerecht, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Und Gott sagt, in Wirklichkeit ist genau umgekehrt. Der eine, der bußfertig war und der demütig war, der ging gerechtfertigt von Gott nach Hause und der Zöllner nicht. Verzerrte Wahrnehmung. Zurück zu Lukas 6. Jesus sagt im Vers 41 weiter: Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler! Ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Also diese Situation. Splitter im Auge, und dann kommt der Augendoktor zu dir und der hat so einen Balken, so ein 2-Meter-Ding aus seinem Auge rausstehen. Und er sagt: Hey, erlaub mir, ich will hier den Splitter aus seinem Auge rausholen. Das geht gar nicht, oder? Ist unmöglich. Der kann überhaupt nicht klar sehen. Und möchte, dass ihr auch hier seht, Jesus sagt nicht, dass wir nicht den Splitter aus dem Auge des Bruders ziehen sollen. Gegenteil. Es ist nicht liebevoll, oder, den Bruder oder die Schwester mit dem Splitter im Auge herumrennen zu lassen. Das ist einfach zu ignorieren. Es ist nicht liebevoll, bewusstes Leben in Sünde, Rebellion gegen Gott, Leben gegen Gottes Wort zu ignorieren und einfach zu sagen: Oh, ist egal. Und es geht hier nicht um jemanden, der Mist baut, der sündigt und ihm tut das leid und er ist überführt und sagt: Oh Gott, Mann, darum geht es nicht. Und es geht um bewussten Ungehorsam, um ein Leben in Ungehorsam gegen Gott. Jemand, der in einer vorehelichen Beziehung zusammenlebt, eine ganz bewusste Entscheidung, gegen Gottes Wort zu leben. Jemand, der systematisch Steuern hinterzieht. Jemand, der unversöhnlich ist und bitter ist und sagt: Nee, ich will nicht vergeben, ist mir egal, was dein Wort sagt, Gott. So diese Einstellung, also ein bewusstes Leben in Sünde. Nicht jemand, der gebrochen ist und sagt: Oh Mann, oh, ich bin überführt, oh, schon wieder. Darum geht es hier nicht. Sondern um diese Einstellung, dass jemand sagt: Hey, das ist mir egal, was Gott sagt. Das ist okay, was ich tue, auch wenn es gegen die Bibel ist. Ist kein Problem, ich will mich nicht ändern. Und da sagt Jesus in Matthäus 18, könnt ihr auch mit mir aufschlagen, wenn ihr wollt, Matthäus 18, ab Vers 15. Jesus sagt: Wenn dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Mach keine große Show drum, aber wenn du siehst, dass jemand gegen dich gesündigt hat, in dem Kontext wahrscheinlich, oder dass jemand hier bewusst gegen Gott lebt, in Rebellion gegen Gott lebt, dann geh doch hin. Sprich es an. Und wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Seht ihr, darum geht's, zu gewinnen. Es geht um das Wohl des anderen. Denn die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt Zerstörung in unser Leben, Verletzung, Zerstörung, Tod letztendlich. Und ich glaube, auch da versagen wir Christen oft. Es ist einfacher wegzuschauen, zu ignorieren, nichts zu sagen. Und das ist eigentlich unsere Selbstsucht, oder? Bequemlichkeit und Menschenfurcht, hey, es ist mir wichtiger, dass der andere mich mag, als dass es ihm wirklich gut geht. Als dass er wirklich in einer guten Beziehung mit Gott ist und heil lebt. Ist Selbstsucht. Gleichgültigkeit ist lieblos. Na, du schaust als Eltern deinem Kind nicht zu, wenn es mit dem Draht in der Steckdose spielt. Und sagst: Oh, soll nur machen. Trifft seine Lebensentscheidungen. Nee, du sagst: Hey Kind, lass es doch. Du tust dir weh. Das ist nicht gut, das ist nicht heil, das ist nicht richtig. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Hey, du kannst dich irren, du kannst die Sache falsch sehen, nimm noch ein paar Leute als Schiedsrichter mit, um wirklich die Situation zu klären zwischen deinem Bruder und dir. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören will, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wie ein Ungläubiger, jemand, der nicht auf Gott hören will, der sagt, ist mir egal, was Gott sagt. Er soll auch nicht herumlaufen und sagen, hey, ich bin Christ. Also Jesus sagt uns hier in unserem Text heute Morgen nicht, wenn er sagt, richtet nicht, verurteilt nicht, sagt er nicht, alles geht, alles kein Problem, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Gott will unser Heil und Leben in Sünde ist Unheil und nicht Heil. 1. Korinther 6 zum Beispiel heißt es, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, täuscht euch nicht, sagt Gott hier. Weder Unzüchtige, da haben wir wieder Sex außerhalb der Ehe, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch also Säufer hier, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und ihr könnt in Galater 5 noch eine ganze weitere Liste über die Werke des Fleisches lesen, wo dasselbe ausgesagt wird. Es ist geistlich zerstörerisch, so zu leben. Du kannst nicht in Sünde leben und sagen, oh, meine Beziehung mit Gott ist okay. Täuscht dich nicht, sagt Gott. Irrt euch nicht. Es ist zerstörerisch. Und deswegen wollen wir aufeinander Acht haben. Wenn du bewusst in Sünde lebst, wenn das dein Lebensstil, ich rede nicht davon, dass einer mal auf die Schnauze fällt, darum geht es nicht, aber wenn das dein Lebensstil ist, dann musst du dir Sorgen machen. Und wenn dein Bruder oder deine Schwester so lebt und du liebst sie, dann wirst du in Demut und in Liebe auf sie zugehen und sagen, hey, mir ist das aufgefallen, ist das wirklich so? Mann, das ist nicht wirklich gut, was du hier machst. Gott liebt dich. Gott will dein Heil. Hey, ich möchte dich im Namen Jesu bitten, umzukehren. Und ich bin für dich da, ich möchte dir gerne helfen, auf den rechten Weg zurückzufinden. Wie kann ich dir helfen? Also Leute, wir müssen uns selbst und wir dürfen und sollen auch aufeinander ein Auge haben und einander im Auge haben. Verantwortlich sein voreinander, uns verantwortlich halten. Leute, ich bin dankbar für die Brüder in meinem Leben, die in mein Leben gesprochen haben, in Zeiten, wo ich falsche Richtung unterwegs war und immer wieder in mein Leben sprechen. Es ist gut, verantwortlich zu sein voreinander. Wir sind Jünger, wir sind unterwegs in der Nachfolge Jesu, wir wollen einander helfen, wir wollen einander verantwortlich halten. Ich bin dankbar dafür, für Leute, die in mein Leben sprechen und sagen, hey, das sieht aber nicht gut aus hier. Wie ist denn das wirklich? Man kann ich dir helfen? Du machst dich kaputt, wenn du so weitermachst. Das ist nicht gut. Können wir dankbar sein dafür? Das ist nichts Böses, wenn es mit der richtigen Einstellung ist. Und Jesus sagt uns, wir dürfen die Früchte beurteilen, sprich das Verhalten von uns selbst und von anderen Menschen. Wir dürfen nicht sein, die Richter über Himmel und Hölle, das ist nicht unser Platz, das ist Jesu Platz. Jesus illustriert es in einem anderen Gleichnis, in dem Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld, wo er davon spricht, dass jemand guten Samen auf einen Acker einsät und dann in der Nacht kommt irgendein Feind von dem und sät Unkraut. Und dann geht das Ganze gemeinsam auf. Und dann kommen die Knechte dieses Bauern zu ihm und sagen, hey, du hast doch guten Samen gesät und jetzt ist hier auch Unkraut. Und er sagt, ja, ein Mensch, der mir feindselig gesonnen ist, der hat hier Unkraut eingesät auf mein Feld. Und die Diener sagen zu ihm, hey, willst du, dass wir das Unkraut herausreißen? Und er sagt, nee, nee, lass das, damit er nicht das Gute mit dem Schlechten herausreißt, den Weizen mit dem Unkraut. Sondern lass beides wachsen bis zur Ernte. Und dann werden meine Schnitter kommen und werden es trennen, das Unkraut aus jedem. Dann kann man unterscheiden, wenn diese Pflanzen ausgewachsen sind, richtig und falsch. Und die werden aussortieren und Unkraut wird verbrannt werden und der Weizen in die Scheune gesammelt werden. Jesus sagt, ihr rupft mal nicht aus. Das Gericht, das mache ich am Ende der Zeit. Nur Gott kennt die Herzen. Wir sind berufen, nicht zu richten, nicht zu verdammen, sondern wir sind berufen, das Evangelium, die Wahrheit zu bezeugen. Wir sind nicht berufen, letztendlich zu beurteilen, wer gerettet ist oder wer nicht gerettet ist. Können wir gar nicht wirklich. Nur Gott kennt die Herzen. Wir sind überhaupt nicht berufen, so diese schnellen Urteile über Menschen zu treffen oder zu bilden. Nur um ein gerechtes Urteil zu fällen, brauche ich die ganze Information. Und die haben wir so oft nicht. Gott hat die ganze Info, deswegen ist er ein gerechter Richter. Und deswegen ist er auch so oft so viel barmherziger als wir. Na, der Jochen, die erste Woche bei Praise, der hatte so zwei richtig schwierige Jungs in seinem Zelt. So richtig rebellische Einstellung und so richtig krass drauf. Und es war nicht einfach mit denen. Ne? Und ich hatte manchmal auch so, ich war auch in dem Stamm und dafür verantwortlich und hatte manchmal auch so ein bisschen einen Hals auf die. Und dann, als wir gemeinsam unterwegs waren auf dieser Wanderung, bin ich so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und der eine Junge erzählt mir, mein Vater, der geht gerade fremd mit irgendeiner. Und dann sagt der andere, der daneben herläuft, ich bin so froh, mein Vater hat uns verlassen, als ich 2 Jahre alt war. Ich habe Gott sei Dank nicht so viel mitgekriegt. Und du hörst hier von diesem Leid dieser Teenager, dieser jungen Menschen. Und plötzlich bist du viel barmherziger, wenn sie sich daneben verhalten. Nicht, dass es okay ist und dass wir da keine Grenzen setzen sollen. Das haben wir trotzdem getan. Aber du tust das mit einem anderen Herz. Weil du diesen Schmerz spürst und spürst, was da dahinter steckt, dass sie so sind, wie sie sind. Und das ist ein Grund, warum wir oft so unbarmherzig sind. Und nicht so barmherzig wie unser Vater. Weil wir nicht die ganze Info haben. Wenn wir die ganze Geschichte kennen würden von anderen Menschen, wären wir oft barmherziger. Also wir dürfen nicht den Richterstuhl Jesu einnehmen. Das ist sein Platz. Aber wir dürfen Frucht beurteilen im Leben von Menschen, vor allem in unserem eigenen Leben zuerst. Wir dürfen Frucht beurteilen, das Verhalten. Hey, ist dieses Verhalten okay oder ist es nicht okay? Ist das, was ich sage oder was der sagt, okay oder ist es nicht okay? Dafür haben wir den Maßstab, wir haben Gottes Wort. Daran können wir das messen und das sollen wir tun und das dürfen wir tun. In Vers 43 sagt Jesus, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt oder schlechte Frucht, noch einen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, noch liest man von einem Dornbusch Trauben. Also, ich denke, ein Bild, was wir alle verstehen. Weinstock wird kein Apfel hervorbringen, an der Frucht werdet ihr es erkennen. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Von dem, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und an der Frucht können wir erkennen, was es für ein Baum ist. Für mich persönlich sehen alle Obstbäume gleich aus. Ich kann nicht unterscheiden, ist das ein Birnenbaum, ist das ein Apfelbaum? Bernd kann das vielleicht. Kann man es unterscheiden, welche Apfelsorte, welcher Baum ist, nur an dem Baum? Ja, Bernd kann das, ich kann das nicht. Für mich sieht jeder Apfelbaum gleich aus. Sieht man erst an der Frucht, was für ein Apfel das ist. Okay, das ist so eine grüne Sorte, ich kenne ja nicht mal die Namen. So eine rote Sorte, das ist ein süßer, das ist ein sauer, das ist so ein Saftapfel, der andere ist eine zum Essen, ich muss die Früchte sehen. Und anhand der Frucht kann ich dann sagen, okay, das ist so ein Baum und das ist so ein Baum. Genauso sagt Jesus, es ist in unserem Leben. Wir können beobachten, wir dürfen beobachten, das Verhalten, das, was wir sagen. Und da können wir Rückschlüsse führen, wie es in unserem Herzen ausschaut. Nicht absolut zu sagen, hey, der ist Christ, der ist nicht Christ, der ist verloren, der ist nicht verloren. Hey, das ist Jesus, sein Job. Aber wir dürfen Früchte inspizieren. Wir dürfen nicht verurteilen, aber wir dürfen beurteilen. Und wie gesagt, wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Ein Mensch, in dessen Herz Jesus wirkt, der wird sich verändern. Der wird Jesus ähnlicher werden. Und das könnt ihr mal machen, eine überführende Hausaufgabe. Könnt es mal für euch selber so beobachten, mal bewusst so beobachten, was sagst du denn so den ganzen Tag lang? Was denkst du? Was tust du? Worüber redest du mit anderen Leuten? Wovon geht denn dein Mund über? Wie viel Platz davon hat Jesus? Wird er zeigen, wo dein Herz ist? Und ich glaube, das wird uns in eine größere Abhängigkeit von Jesus führen. Weil wir merken, oh Mann, ich rede mehr über Fußball oder das Computerspiel als über Jesus. Vielleicht mehr begeistert von anderen Dingen als von ihm. Oder gibt es noch so viel zu wachsen in meinem Herzen? So viel zu wachsen auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, Jesus ähnlicher werden. Und Jüngerschaft beinhaltet, dass Jesus uns mit unserer eigenen Sünde konfrontiert. Dass er seinen Finger auf diese wunden Punkte in unserem Leben legt. Und dass er damit umgeht. Dass er uns dazu drängt, damit umzugehen. Johannes 15, in diesem Bild von dem Weingärtner und den Reben, heißt es, der Weingärtner reinigt die Reben. Das ist Jüngerschaft. Und Jesus tut es sehr sanft, wenn er seinen Finger auf unsere Sünden legt. Es ist ein sehr schmerzhafter Prozess, oder mit seiner eigenen Sünde konfrontiert zu werden. Es tut weh. Wir machen uns gern was vor. Wir sehen uns gern besser, als wir wirklich sind. Es tut weh, wenn Jesus kommt und Finger drauflegt und sagt, hey, das gefällt mir nicht in deinem Leben. Das möchte ich verändern bei dir. Schmerzhafter Prozess. Zu bekennen, unsere eigene Schlechtigkeit zuzugeben. Das ist, was Bekennen bedeutet eigentlich. Ich stimme mit Gott überein, sage, ja, das ist Sünde, das ist falsch. Dieser Gedanke, dieser Unversöhnliche, diese Lust in meinem Herzen, dieses böse Wort, dieser Zorn, was immer es ist, das ist Sünde. Das muss raus aus meinem Leben, ich bekenne das. Das Jesus hinzuhalten. Und Jesus ist der gute Arzt. Er zieht den Splitter raus. Er will diese Dinge in unserem Leben heilen und reinigen. Und er tut es so liebevoll. Und Jesus gebraucht Menschen. Und da wir leider sind im Leben voneinander als Geschwister, will Gott uns gebrauchen im Leben voneinander. Das heißt, es ist Gemeinschaft zu leben als Leib Christi. Wisst ihr, das Koinonia-Gemeinschaft ist nicht sonntagmorgens in die Kirche zu gehen, niemanden zu kennen, wieder nach Hause zu gehen und weiter zu leben wie bisher und ich tue mein Ding und keiner kann in mein Leben sprechen. Koinonia-Gemeinschaft ist, wir sind offen voreinander, wir sind verwundbar. Wir geben einander die Erlaubnis, in unser Leben zu sprechen, einander zu helfen auf dem Weg zu Jesus, das Leben miteinander zu teilen. Das ist, was Gemeindeleben eigentlich sein sollte. Und ich denke, wir können da noch viel wachsen in diesem Bereich. Offenheit voreinander, Verwundbarkeit, Verantwortlichkeit voreinander. Das ist was in unserer heutigen Zeit, die so individualistisch ist und jeder tut sein Ding und was für dich gut ist, ist für dich gut und was für mich gut ist, ist für mich gut. Jeder macht so sein Ding. Ist nicht populär. Menschen kennen das überhaupt nicht mehr. Wirklich leben in Gemeinschaft. Füreinander da sein, einander im Auge haben. Ja, wir sind eine Familie. Und wir dürfen einander zu Jüngern machen. Und wir dürfen einander helfen, Splitter zu entfernen. Das ist oft, wie Gott es tut. Gott gebraucht Geschwister in meinem Leben, um seinen Finger auf wunde Punkte zu legen. Die kommen und sagen, wie sieht es denn eigentlich aus mit deinem persönlichen Gebetsleben? Wer geht es dir da in dem Bereich, wo du kämpfst? Vielleicht mal einen Bruder im Herrn anzurufen und zu sagen, hey, ich kämpfe echt mit schlechten Gedanken. Ruf mich morgen an und frag mich, wie es geht. Es hilft. Aber lass uns daran denken, dass es auch schmerzhaft ist für den Bruder und für die Schwester, konfrontiert zu werden mit der eigenen Sünde, genauso wie für dich, diesen Splitter zu entfernen. Und manchmal, wenn man operiert wird, tut es erstmal weh, ne? Bevor Heilung passieren kann. Das ist auch geistlich so. Aber wir müssen deswegen sanft sein, barmherzig sein, so wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Wir müssen die richtige Einstellung haben. Wir müssen sein Herz haben. Paulus schreibt dem jungen, ich sage mal Pastor Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne, das ist alles Teil von Jüngerschaft. Aber dann sagt er mit aller Langmut und Lehre, mit der richtigen Einstellung, mit Gottes Herz, Timotheus. Und das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung, dass wir den Balken aus dem eigenen Auge ziehen. Zuerst. Das ist die Voraussetzung, dass wir andere operieren können. Erst den riesen Balken aus dem eigenen Auge ziehen. Erst unseren eigenen Sünden ins Auge sehen. Unsere eigene Schuld bekennen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Sünde bekennen vor Gott. Ich meine, er weiß, er kennt sie alle. Das ist für uns. Wir müssen das immer wieder bekennen, dass wir nicht so gut sind, wie wir manchmal denken. Dass wir Sünder sind, dass wir potenziell zu jeder Sünde fähig sind. Das ist unser Fleisch, unser sündiger Nachlass von dem alten Menschen. Es stinkt. Und die Sünde, die du im Leben von einem anderen siehst, musst dir bewusst sein, du kannst genauso fallen. Du bist genauso fähig, potenziell zu jeder Sünde. Manche Menschen leben das besser aus als andere. Und manche kämpfen mehr in dem Bereich, andere in dem Bereich. Aber potenziell sind wir zu allem fähig. Diese sündigen Impulse in unserem Leben. Die müssen wir ins Auge sehen. Und wenn wir uns mit unserer eigenen Sünde konfrontieren und das angehen, dann wird uns das brechen, dann wird uns das demütig machen und barmherzig machen. Und dann sehen wir erst richtig. Dann sind wir erst fähig, anderen zu helfen. Das ist so wichtig. Solange wir den Balken haben, diese lieblose, hochmütige Einstellung, können wir andere nicht wirklich operieren. Die können wir sie verdammen, machen, dass sie sich schlecht fühlen. Aber wir können ihnen nicht helfen. Wichtige Lektion, das zu lernen. Gott hat mich das sehr eindrücklich gelehrt in meinem Leben. Was ich immer verabscheut habe, ist Ehebruch. Ehe war für mich immer was Heiliges und ich habe immer runtergeschaut auf die Menschen, die sowas tun. Wenn man hört, oh, der Pastor ist da gefallen und der ist da gefallen und immer gesagt, hey, pff, was sind das für Leute? Das wird mir nie passieren. Ich hatte nie ein Problem mit diesen Dingen. War hochmütig, richtend, unbarmherzig. Dann hat Gott zugelassen, dass ich mich verliebt habe in eine verheiratete Frau. Und sie sich in mich und war Drama. Gott hat beschützt. Gott war gnädig. Es sind nicht gefallen. Aber ich habe mein Herz gesehen, dass dieser Ehebruch genau da drin ist, den ich bei anderen so verdammt habe. War eine sehr brechende, demütigende Erfahrung. Wichtige Erfahrung. Ich habe gedacht, Gott kann mich gebrauchen, weil ich so ein guter Kerl bin, weil ich so wenig missgebaut habe, wie ich gedacht in meinem Leben. Nee, Gott gebraucht uns nur aus Gnade. Wir haben es alle nicht verdient. Das ist eine wichtige Lektion, das zu lernen. Und es macht barmherziger, die eigene Sünde zu sehen. Dann kannst du auf dem anderen zugehen, der vielleicht so ein Problem hat, und das mit Barmherzigkeit tun und nicht selbstgerecht, sondern mit einem gebrochenen, mit einem weinenden Herzen. Kannst du sagen, Mann, ich kenne diesen Schmerz und ich kenne diese Zerstörung und ich kenne diese Täuschung, diese geistige Blindheit, wie getäuscht du wirst durch Sünde, du siehst nicht mehr klar. Mann, ich kenne es, ich verstehe das. Ich kenne aber auch Gottes Treue und Gottes Liebe trotz allem. Ich kenne Gottes Gnade. Und lieber Bruder, lieber Schwester, es ist so viel heiler, so viel besser, mit Gott auf seinem Weg zu gehen. Mann, das, wie du gerade lebst, das ist so zerstörerisch. Das macht dich kaputt. Siehst du das? Und Gott will dein Bestes, Gott will dein Heil. Also bitte kehr um. Und ich bin für dich da, ich möchte helfen. Ich möchte helfen, das in Ordnung zu bringen. Jemand hat mal einen guten Satz gesagt, er hat gesagt, zeige nie die Sünden bei dem anderen auf, wenn du nicht bereit bist, Teil der Lösung zu sein. Weil dann ist es diese selbstgerechte, hochmütige, richtende Einstellung. Wir sind ja die Richter. Es geht nicht darum, dass wir Sünden aufzeigen. Es geht darum, dass wir einander helfen. Und es ist ganz anders, ob du auf jemanden zugehst und sagst, du Sünder, oder ob du mit einem weinenden Herzen auf einen Bruder zugehst und sagst, hey Mann, du machst dich gerade echt kaputt. Siehst du das? Der Weg, auf dem du unterwegs bist, ist nicht heil. Das ist nicht, was Gott für dich hat. Hey, bitte in Jesu Namen kehr um. Ich will dir helfen. Es ist ganz anders, wenn du zu jemandem sagst, hey, du bist verloren, als zu sagen, hey, ich mache mir echt Sorgen um dich. Sorgen um dein Heil. Die Frucht in deinem Leben ist echt nicht gut. Das klingt ganz anders, oder? Es ist viel annehmbarer. Es ist unmöglich, Leute einen Splitter mit einem Balken in dem Auge zu entfernen. Wenn du lieblos bist, wenn du verdammt bist, wird der andere das gar nicht zulassen. Wird eine Abwehrhaltung einnehmen. Er kennt das aus seinem eigenen Leben. Ist zu schmerzhaft. Wird dich nicht ranlassen. Könnt das auch noch selbst beobachten. Wir müssen das Bewusstsein haben, ich bin potenziell zu jeder Sünde fähig. Ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht heiliger als du. Ich sauf nicht, aber vielleicht fresse ich zu viel. Ich fluch nicht, aber vielleicht habe ich ein Problem mit Tratschen. Ich rede oft zu viel. Ich lebe nicht in Unzucht oder begehe nicht Ehebruch, aber Mann, diese Lust in meinem Herzen. Wir müssen unsere eigenen Sünde zuerst in der Auge sehen. Und dann können wir damit zu Gott kommen und bekennen. Und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Diesen Balken raussehen. Und dann können wir mit Barmherzigkeit und Liebe einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden und freier zu werden und jünger Jesus zu sein. Wollen wir einen Bund schließen als Gemeindefamilie, so miteinander umzugehen? So miteinander zu leben? Ich glaube, das wäre Gottes Herz. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du barmherzig bist und gnädig bist. Du bist Wahrheit. Du bist kein Gott, der Sünde ignoriert oder der sagt, es macht nichts oder ist okay oder schauen drüber hinweg, aber du bist barmherzig und du bist gnädig und du hast einen Weg bereitet, damit wir Vergebung haben können, damit wir frei werden können von unserer Schuld, die uns belastet, auch von dieser Macht der Sünde in unserem Leben. Ich Ich danke dir, Jesus, dass wir freiere Menschen werden dürfen in Gemeinschaft mit dir. Dass wir Beziehung haben dürfen mit Gott. Dass wir frei werden dürfen, immer mehr von diesen Dingen, die uns binden, von diesen Sünden, in die wir immer wieder reinfallen. Und ich danke dir, Gott, dass du uns einander geschenkt hast. Dass wir als Familie zusammen leben können. Einander helfen können. Einander begleiten können in unserer Nachfolge von dir. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich bitten, Herr, dass wir das lernen. Weil wenn wir ehrlich sind, sind wir nicht besonders gut da drin, Herr. Es gibt viel zu wachsen. Herr, lehre uns einander im Auge zu haben und ein Auge aufeinander zu haben. Und lehr uns, Herr, offen voreinander zu leben und wirklich mit ganzem Herzen dir nachfolgen zu wollen. Dankbar zu sein, wenn wir einander helfen können und wenn Geschwister uns helfen, auf den guten Weg, auf den heilen Weg zu bleiben. Noch demütig zu sein und liebevoll und barmherzig zu sein, wenn wir miteinander leben und einander korrigieren und ermutigen und ermahnen. Alles Teil von Jüngerschaft. Aber Herr, am größten ist die Liebe und darum möchte ich beten, Herr, dass du uns zu liebevollen Menschen machst, dir ähnlich machst, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen.